Schwarz, Weiß, Schlau. Der Arminia-Podcast von NW und Radio Bielefeld.
Mit Tim Linnenbrügger.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Küche 24. Jetzt gleich zweimal für euch da. In Herford und neu in der Wilhelmstraße 1 in Bielefeld.
Welche vielleicht neuen Qualitäten bringt als Kapitän Maxi Bauer für Arminia mit?
Ich muss Fabi Klos zitieren. Der hat gesagt, ich bin nicht mehr nah genug dran, um das beurteilen zu können. Ich bin auch nicht nah genug dran, um das beurteilen zu können. Aber Maxi hat eine Ausstrahlung, der hat ein souveränes, selbstbewusstes Auftreten. Hatte jetzt gegen Bologna ja auch gleich alle Hände voll zu tun in seiner Funktion als Kapitän. Und ich glaube, er ist 26 Jahre alt. Vielleicht haben wir jetzt doch mal wieder einen Kapitän, der mal 4, 5 Jahre im Amt bleibt. Das wäre doch schön.
Das Herz hat deinen Namen. In Spanien nennt man es El Corazón oder Corazón. Corazón? Hat uns Michael Schanze damals schon erklärt, 82 mit der deutschen Nationalmannschaft. Viele sagen ja, ich singe eher zu viel als zu wenig, aber wenn die Songtexte es hergeben, dann nehme ich das gerne mit. Schallplatte von damals hatte ich auch noch und das Herz hat die Weltmeisterschaft gewonnen, bekanntlich. Spanien-Weltmeister, zweiter Stern, Glückwunsch. Die Arminia, derzeit Vorbereitungsweltmeister gegen ein Mini-Argentinien, den FC Bologna, 4:0. Schwarz-Weiß-Schlau ist hier das Format, mit dem sich die Herren Paredes, Fernandes und Simeone und all die anderen normalerweise vor Spielen anheizen. Bienvenidos heißt willkommen. Das weiß ich nicht von Michael Schanze, sondern das kenne ich noch aus Las Piranhas. Also, hallo, schön, dass ihr da seid. Es war so ein tolles Trainingslager. Wieder von Arminia Bielefeld am Kronplatz in Kienz in Südtirol. 8 Tage, meine ich, waren vorgesehen. 9 sind es ja quasi geworden, weil die Abreise sich verzögert hatte. Das kennen wir hier auch nur allzu gut. Planen immer 10 Minuten ein plus Nachspielzeit. Und am Ende landen wir mit euch hier immer bei knapp 30 Minuten. Das Schöne ist ja, ist immer live aufgezeichnet. Keiner weiß, wie lange es geht. Freue mich heute wieder auf meinen Gast von der neuen Westfälischen. Gregor Winkler ist da. Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, es wurde mal wieder Zeit, glaube ich.
Es wurde auch mal wieder Zeit.
Dreimal letztes Jahr. Folge. Jetzt war ich einmal nicht da. Es war schon ein Entzug,
glaube ich. Hatten wir ja noch die Fernschalte nach Südtirol, ja. Der Podcast on Tour. Das Arminia Trainingslager war wieder Bootcamp, harte Trainingsarbeit, aber so zwischendurch auch Wohlfühloase. Hat man sich da gesucht und gefunden mit dem Standort in Südtirol und Arminia Bielefeld?
Das hört sich so an. Ich hatte fast ein bisschen darauf gewartet, dass dann auch in diesem Jahr dann die nächste Vertragsverlängerung bekannt gegeben wird. Also bis 27 ist Arminia ja noch an Kienz gebunden, an die Region. Und ich hatte fast erwartet, dass jetzt also vorzeitig, so ein bisschen wie bei Felix Hackmann, vorzeitig verlängert wird bis 28 oder 29. Aber ich glaube, wenn man sich das so anhört, was auch gerade die beiden Geschäftsführer jetzt gesagt haben, dann ist das wirklich gesucht, gefunden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch in den nächsten Jahren dann weiter Trainingslagerort sein wird. Sie haben alles da, was sie brauchen. Sie sind da sehr gut untergebracht. Sie haben sehr gute Trainingsbedingungen. Das Einzige, was vielleicht dann irgendwann ein Problem werden könnte, ist dann so adäquate Testspielgegner zu finden. Wobei, wenn man mal so ein bisschen schaut, ich meine, Kaiserslautern wäre auch da in der Gegend immer gewesen oder auch Nürnberg. Im letzten Jahr war ja Nürnberg da. Also auch da wird es sicherlich immer irgendeinen geben, der dann so eine erträgliche Anreise hat oder wo man sich dann irgendwo auf der Hälfte treffen kann. Also ich glaube, Kienz können wir uns noch ein bisschen einrichten.
Ein kleiner Wermutstropfen. Also alles war toll, alles war positiv. Ein kleiner Wermutstropfen für einige Arminia-Fans war der Abschied von Chris Lannert. Auch hier im Podcast hatten wir vor Wochen schon mal gemutmaßt, sind so die Außenverteidiger durchgegangen. Sickert verlängert, Säule, Handwerker im Mannschaftsrat, Hagi jetzt auch verlängert. Henry gerade erst neu dazu, Henry Kudosu. Ich hatte ihn erst, glaube ich, Henri genannt. War natürlich komplett falsch.
Das war aber charmant. Hat er französische Wurzeln?
Ich weiß es gar nicht. Chris Lannert, ist das jetzt trotzdem, auch wenn Abschied ein schweres Schaf ist, eine Win-Win-Situation für beide? Also Darmstadt 98 steht ja mittlerweile fest.
Ja.
Aber auch einer, der den Arminia-Aufschwung so ein bisschen begleitet hat.
Ja, er war einer von diesen glorreichen 7. Die also immer noch nach diesem Absturz da, dem Neustart in der 3. Liga dann dabei waren, war einer von denen. Und wir hatten ja schon so ein bisschen gemutmaßt, also die Kombination Kudosu-Lannert, Lannert als so als der Routinier, der dann vielleicht auch so ein Ergebnis hinten raus dann vielleicht etwas besser absichern kann. Und Kudosu dann eben der, der so ein bisschen mehr nach vorne stürmt. Das war so in unserem Kopf eine ganz gute Kombi. Und dann war natürlich Felix Hackmann eher so der Kandidat für eine Leihe, der vielleicht nochmal so ein Jahr irgendwo hinausgeleihen wird oder so, ausgeliehen wird. Jetzt hat sich das doch ganz anders entwickelt, was ich tatsächlich so ein bisschen ungewöhnlich finde, dass er aus dem Trainingslager tatsächlich dann abreist. Also das ging ja dann doch.
War so ein bisschen Holter die Polter, ne?
Ja, aber sehr, sehr Holter die Polter,
okay,
doch.
Ja.
Wollen wir mal nicht hoffen, dass da irgendwie eine Unzufriedenheit im Spiel
war.
Nein,
überhaupt nicht.
Das wäre schade. Auf der anderen Seite, jetzt, dass es ihn dann doch auch in der zweiten Liga hält. Bei Darmstadt, dass sie ja auch durchaus ambitioniert sind, das finde ich dann auch toll und bemerkenswert. Und da scheint also Darmstadt noch große Qualitäten auch zu identifizieren. Und andersrum hat Arminia natürlich dann auch direkt reagiert und mit Hagi dann den Vertrag vorzeitig verlängert. Ich glaube auch, Felix Hackmann ist ein unauffälliger Typ, ein unauffälliger Spieler, aber ich glaube, er ist ein sehr solider Spieler. Er ist, glaube ich, auch nicht umsonst in der Startelf im DFB-Pokalfinale gewesen. Ich glaube, auch mit Kniert hat schon eine ganze Menge in ihm erkannt. Michael Mutzel mit Sicherheit auch. Möglicherweise auch einer, der sich in dieses Arminia-Gefüge, was wir ja Stand jetzt für die Saison brauchen, gut einfügt. Kein herausragender Einzelkönner, aber eben einer, der in so einem Kollektiv funktioniert und dann eben über so eine mannschaftliche Geschlossenheit am Ende die Spiele mitgewinnt. Das wäre ihm zu wünschen.
Der neue Abwehrblock bei Arminia Bielefeld steht, so scheint es zumindest Stand jetzt. Kapitän haben wir eben schon kurz angesprochen, Maxi Bauer gekürt worden zum Testspiel auch gegen Bologna. Ich habe mal nachgeguckt, 17 Spiele hat er ja erst auf dem Konto. Die Führungsqualitäten scheinen aber unbestritten zu sein, auch für Oliver Kirch, dass er so von 0 auf 100 gleich in so eine verantwortungsvolle Rolle geschlüpft ist.
Offensichtlich ist das so. Ich meine, die Leistung stimmt auch. Ich finde ja auch immer, ein Kapitän muss natürlich auch immer ein bisschen mit seiner Leistung vorneweg gehen. Und da hat er also defensiv sowieso Qualität. Er hat es jetzt in den Testspielen auch gezeigt, dass er offensiv ja offensichtlich auch eine Waffe ist, zumindest bei Standards. Hat ja auch gegen Bologna nochmal sein Tor dann gemacht. Und seine Ausstrahlung, und sie werden viel gesprochen haben, das ist doch ganz klar. Und da muss er einfach überzeugt haben. Und ich finde, wenn man ihn so auf dem Platz beobachtet, seine ganze Körpersprache und auch allein schon von der Statur, auch das spielt ja manchmal eine Rolle. Also so ein kleiner 1,50 großer, der muss sich da vielleicht noch ganz anders irgendwie durchsetzen, aber er
war Russo zu klein für den Job.
Nee, Russo ist eine Maschine. Also der, ja. Ich glaube, der pumpt auch ganz gut. Da wird er auch weit vorne sein, also auf der Hantelbank im Team intern. Nee, das glaube ich gar nicht. Und ich glaube, es gibt ja auch keinen Vizekapitän. Also da wird dann auch irgendwie diese Rolle, wird ja offensichtlich dann auch so ein bisschen rumgereicht im Mannschaftsrat. Ist vielleicht auch gar nicht so unclever, weil sie werden ja auch nie alle gleichzeitig auf dem Platz stehen oder im Spiel sein oder vielleicht auch mal ausgewechselt werden. Gerade Innenverteidigung weiß man auch nicht. Also klar, Bauer ist da, Joel Felix, Max Großer, ich glaube schon, da ist auch Konkurrenzkampf auf Augenhöhe. Auch Leon Schneider, der war ja immer Mr. Zuverlässig, ist so ein bisschen vom Radar verschwunden gerade, aber ich glaube auch, dass der da wieder eine Rolle spielen wird. Also insofern ist auch nicht gesagt, dass Maxi Bauer da jedes Mal in der Startelf steht. Nein, aber trotzdem glaube ich nochmal so von den Typen her, wie wir sie alle so kennengelernt haben, ist er einer, der diese Rolle schon ausfüllen kann. Erstmal so die subjektive Meinung, das subjektive Empfinden. Nun wollen wir sehen, was er daraus macht. Gegen Bologna musste er schon ein paar Mal ein ernstes Wort mit dem Schiedsrichter wechseln, weil Bologna war ja doch ein paar Mal auch ganz schön drüber.
Genau, Bologna war das Mini-Argentinien dann in dem Testspiel, zumindest von der gezeigten Härte. Kommen wir auf die Partie noch kurz zu sprechen. Das war das 10:0 gegen den SC Imst, Österreich Regionalliga, 10 Tore. 4:0 gegen Bologna, davor auch schon Gütersloh 2:0. Ja, es gab auch Pekeloh, das allererste Spiel, aber das klammern wir mal so ein bisschen aus. Ich wiederhole ja immer ganz gerne aus der Vergangenheit, Testspiele haben für mich so wenig Aussagekraft für die gesamte Saison. Olli Kirch hat schon gesagt, nee, ist mir aber wichtig, wie die ausgehen. Wenn man relativ viele Tore schießt und vor allen Dingen jetzt die letzten drei Spiele gegen Gegner, die halt nicht Paulaner Bierauswahl sind, kein Tor kassiert, ist das dann schon so ein Fingerzeig für die Saison so, wo wollen wir hin? Also man sagt ja auch bei der WM, also die weit kommen, das sind die, die wenig Tore kassieren. Ist das auch ein Weg für Arminia?
Ja, wie heißt das, die Abwehr gewinnt die Meisterschaft, ne? Oder wie so im Angriff gewinnst du Spiele, in der Abwehr die Meisterschaft. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass Pekelo der erwartet schwere Angstgegner war zum Auftakt.
Absolut.
Und alles andere nachher natürlich dann fast Fallobst. Aber eigentlich hätte ich die Anmoderation machen müssen, weil du als hauptberuflicher Schwarzmaler, ich erinnere, 4-0 gegen einen Erstligisten, ja, im Testspiel. Und jetzt kommst du nämlich mit dem, was war es damals? Eindhoven.
Genau, das war ja auch
so. Das hast du, meine ich, das, ja, schon dreimal zitiert hier im Podcast. Ja, ja, und danach ist die Saison ziemlich grütze gelaufen. Aber ja, ich glaube, aber die Abwehr ist auch keine Baustelle mehr für Arminia. Man hat sich da jetzt festgelegt. Man hat seine 4 Innenverteidiger, man hat seine Außenverteidiger. Und die funktionieren ganz gut zusammen auch. Die werden immer mal wieder wackeln, die werden immer mal wieder auch gegen Bologna gab es ja auch so diese 1-2 Nadelstiche, wo du gemerkt hast, oh, jetzt gehört auch ein bisschen Glück dazu, aber dahinter steht ja dann auch immer noch ein Jonas Kersken, der ja Stand jetzt keine Wechselabsichten hegt, sondern auch der Arminia erhalten bleibt. Ich hatte auch übrigens von Leo Oppermann in den Testspielen gegen Gütersloh zum Beispiel auch eigentlich einen guten Eindruck. Der war wach, der war da, der sieht unheimlich austrainiert aus. Also Arminia ist auch da auf der Torwartposition ja gut besetzt. Also hinten, das scheint sich gefunden zu haben. Und wenn die in den Ligaspielen dann auch so sicher stehen, ja, wenn der Gegner kein Tor schießt, ist schon mal die Basis gelegt.
Kannst schon mal nicht verlieren.
Zu gewinnen, ne? Kannst schon mal nicht verlieren, genau. Ja.
Eingespielt sind sie natürlich dann mit der Truppe. Arminia hat ja auch durchblicken lassen, sinngemäß, was sollen wir mit Neuzugängen, wo sollen wir uns noch verstärken? Man hat so ein Niveau erreicht, womit zumindest auch der Sportchef Michael Mutzel zufrieden ist. Ist man dadurch, gefestigte Truppe, Gerüst steht, auch schon weiter zu diesem Zeitpunkt als vor einem Jahr, auch wenn immer viele gesagt haben, wir brauchen noch die 2-3 Top-Knaller, die uns 25 Tore plus versprechen?
Dieser Aspekt, die Mannschaft kennt sich, den darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das ist aber auch nichts, was man jetzt so wirklich greifen kann. Aber ich glaube schon, das darf man nicht unterschätzen. Eine eingespielte Mannschaft, Spieler, die sich seit einem Jahr mindestens kennen, die seit einem Jahr mindestens zusammenspielen, das kann schon eine echte Stärke sein, aber es ist eben schwer messbar. Aber ich fand schon, dass man gegen Bologna jetzt auch gesehen hat, da weiß schon einer mittlerweile, wo der andere hinläuft oder der Nebenmann auch mal hinläuft. Das finde ich gut und das ist dann aber auch was den Gegner überrascht, weil ich glaube schon, du guckst erstmal so, wer sind die herausragenden Spieler, dann werden sich viele vielleicht auf Tadel fokussieren oder auch auf den Johnny Grodowski, hat ja jetzt auch schon relativ viel getroffen in der Vorbereitung. Ja, das sind dann so diese Daten, die man dann so greifen kann, aber ich glaube gerade so dieses funktionierendes Kollektiv, das kann man eben schwer greifen. Das hat man ja in der Vergangenheit dann auch bei manchen Mannschaften gesehen, die so wo du vom Namen her sagst, das sind erstmal eher so die Abstiegskandidaten, aber die dann plötzlich sich da in der Liga nach oben gespielt haben, weil es einfach gut zusammen funktioniert hat. Und da glaube ich, und ich glaube, deshalb ist Michael Mutzel auch wirklich so entspannt. Die sehen das im Training jeden Tag, dass das immer besser ineinander greift und immer besser funktioniert. Und wenn du dann natürlich hinten raus noch 1-2 in der Spitze gute, erfahrene Spieler dazu holen kannst, die das Team verstärken, das ist ja das, was Michael auch immer sagt, dann hast du noch so ein Sahnehäubchen on top. Ich wäre dann auch immer vorsichtig. Letzten Winter haben wir es ja erlebt, 4 wurden geholt, wurden sofort in die Spiele reingeworfen, in die ersten Spiele und es hat dann gar nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, wenn man denen dann auch noch Zeit geben kann, und sie können dann so langsam nach und nach reinsickern in den Kader und ihre Stärken da einbringen, dann bist du einfach wirklich diesen Schritt weiter und dann kannst du mit einer fast unveränderten Mannschaft vielleicht auch ein deutlich besseres Abschneiden erzielen, als es dann im letzten Jahr war, ja.
Kapitän hat ja auch in Südtirol gesagt, letztes Jahr, also Kniert-Fußball war mehr umschalten, schnell nach vorne kommen, schnell überbrücken. Jetzt ist man mehr so, den Ball auch mal durch die eigenen Reihen laufen lassen, so ein bisschen schauen, also so dieses Spanien 2.0, wenn man so will, der fußballerische und spielerische Ansatz, das ist ja jetzt schon augenfällig, dass das unter Olli Kirch eintrainiert wird und auch in den Spielen umgesetzt wird. Das Personal dafür kann aber umswitchen offenbar. Also den Fußball, den man letzte Saison brauchte und jetzt die neuen Anforderungen, die Oliver Kirch verlangt.
Man hat ja sogar den Eindruck, dass es vielen jetzt... Also, dass sich viele viel wohler fühlen.
Gerade die letztes Jahr vielleicht nicht so performt haben.
Wenn man jetzt nicht nur mit Marvin Melem spricht, sondern auch hört, was der Trainer oder auch der Sportchef über Marvin Melem sagen, dann hat man ja den Eindruck, der blüht regelrecht auf. Yannick Rochelt, schönes Beispiel fand ich, das war, glaube ich, das 3-0 gegen Bologna, wo er dann wirklich mit also unterstellen wir ihm mal, es war mit Auge und viel Antizipieren, mit der Hacke den Ball zurückgelegt hat auf Wörli, der dann völlig frei war und schießen konnte. Das sind ja schon so finde ich, so kleine Ansätze, wo man denkt, so, ach guck mal, das sieht fast nach ein bisschen Spielfreude aus, nach ein bisschen mehr Spielfreude aus, als es vielleicht im letzten Jahr war. Ja, ja, Testspiel, ich weiß, natürlich, alles immer mit Vorsicht zu genießen. Rochelt hatte auch in der letzten Saison einmal so einen Moment, ich weiß, gegen Braunschweig meine ich, da wo er auch mal mit der Hacke den Ball auf Ulrikes dann zurückgelegt hat. Aber wenn er das öfter mal einbringen kann, ich bin ja sowieso immer Fan von kreativen Momenten, unerwarteten kreativen Momenten, und wenn der das jetzt mehr einbringen kann. Ich habe gegen Bologna so ein bisschen versucht, ein System mit Ball zu erkennen. Das fand ich nicht ganz einfach, weil Bologna hat ja manchmal auch mit Händen in Hosentaschen rumgestanden und irgendwie gar nicht gespielt. Also es hat doch sehr lange immer gedauert, bis der Ball dann mal wieder im Spiel war. Also Arminia hatte so ein bisschen wenig Gelegenheit, fand ich sogar, das Spiel selber zu machen. Es waren dann doch eher dann so die Ballgewinne und Umschaltmomente, die sie da ausspielen konnten, was sie natürlich aber auch sehr gut gemacht haben, muss man auch sagen. Ansonsten fand ich, gegen Bologna konnte man eher erkennen, dass Olli Kirch wohl defensiv mehr auf so eine 4-4-2-Grundformation setzt jetzt. Das ist natürlich ein solides System, was dann auch das Mittelfeld wieder stärkt und spricht ja auch wieder dafür, dass du im Mittelfeld eben auch, wenn du den Ball dann bekommst, ihn auch da besser laufen lassen kannst und da nicht zu wenig Leute stehen, die da nicht wissen, wohin damit.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass 99% der Fußballer am liebsten Viererkette spielen, weil es einfach einfacher ist als Dreierkette. Das kann dann Manchester City oder Real Madrid. Und ich glaube, die Viererkette bringt auch Stabilität. Die Systemfragen hatten wir ja auch oder haben wir schon seit Jahren mit jedem Trainer gehabt. Ja. Und alle sagen dann immer, wenn man sie darauf anspricht, wir müssen jedes System können. Und auch umstellen können. Aber die Viererkette ist wahrscheinlich auch die Grundlage. Samstag noch Test gegen den MSV Duisburg. Gerade läuft es ja richtig. 2 Wochen danach Ligastart. Ich hatte auch erst gesagt und gedacht, vielleicht auch beides. Im Wildpark, Karlsruhe, Erinnerungen, empfinde ich eher als schwierig. Jetzt guckt man natürlich auch mal so ein bisschen, was macht der KSC unter dem neuen Trainer. Das muss sich da auch erst finden, um es so aus der Ferne vorsichtig auszudrücken. Also möglicherweise doch dann der Auftaktgegner, den sich Arminia wünscht, oder ist es schon zu weit in die Ferne geschaut?
Es ist ja immer so, wenn du am Anfang gegen diese Truppen spielst, die auch einen großen Umbruch hatten, viel neu geholt. Also Karlsruhe hat ja schon dann auf dem Transfermarkt schon auch den einen oder anderen, die eine oder andere Aktivität da getätigt, und die haben den Kader ja schon dann doch noch ein bisschen anders umgebaut, und plus neuer Trainer, der da auch ja wahrscheinlich immer irgendwie so sein System dann erstmal unterbringen muss. Also das könnte, vielleicht ist es doch ein Vorteil tatsächlich, dass du dann gegen so eine Mannschaft antrittst, die so ein bisschen umgebaut ist und sich vielleicht dann auch in den ersten Spielen noch so ein bisschen unter Wettkampfbedingungen finden muss. Und dann sind wir wieder, dann schließt sich der Kreis ja wieder, dann sind wir wieder beim Stichwort, kommst du als eingespielte Truppe dahin, ist das vielleicht ein kleiner Vorteil tatsächlich. Aber das ist jetzt ja tatsächlich doch ein bisschen der Blick in die Kristallkugel.
Und die Überleitung zur WM, da müssen wir natürlich noch drüber reden. Ich habe mich so aufgeregt. Die machen wir über die Arminia-Fanbox, also eure Mailbox, anrufen 0521 dreimal die 5 905. Hat uns dieser junge Mann erreicht.
Arminia ist geil, geil, geil. Arminia ist geil. Von Lotta aus Spengel.
Namen leider nicht ganz verstanden, aber Arminia ist geil, war sich der junge Mann sicher. Also der freut sich auf die Saison. Wir freuen uns auf die Saison genauso, und viele freuen sich, dass die Fußball-Weltmeisterschaft vorbei ist. 104 Spiele hat es gebraucht. Spanien verdient Weltmeister geworden. Und ich habe es gesagt, ich habe mich so aufgeregt, schon im Halbfinale gegen England.
Ja.
Hat Argentinien Fußball gespielt, wo ich mir dachte, ihr habt so gute Fußballer, also natürlich mit Lionel Messi so als Speerspitze, ihr habt so gute Fußballer, warum versucht ihr um Himmels Willen in erster Linie den anderen die Knochen und das Spiel einfach nur kaputt zu machen bei jedem Ballkontakt? Das hat doch mit Fußball nichts zu tun. Also so toll es ist, so ein Teamspirit zu haben und die schönsten Trikots bei jeder Weltmeisterschaft, aber dann so als Dreckspack daherzukommen, die auch nachher im Finale noch jeden wegfräsen, Nachschlusspfiff, da denke ich mir, wem ist denn damit geholfen? Und warum kommt ein solcher Fußball so weit im Turnier? Ich liebe Argentinien, aber die Art und Weise hat mich richtig, richtig angekotzt.
So, das war eine Sache, und es gab noch so viele andere Sachen, über die man sich bei dieser WM aufregen konnte. Oder man hat es halt einfach nur Manchmal hätte man einfach auch nur noch sich totlachen müssen. Ich hatte so manche Pressekonferenz, auch nicht unbedingt nur mit Fußballern, auch mit Fußballfunktionären oder auch mit diversen Präsidenten, wo ich immer denke, Leute, warum stellt ihr überhaupt noch ernsthafte Fragen? Eigentlich müssten hier 50 Leute sitzen und sich einfach nur kaputt lachen, weil das kann sich ja der beste Satiriker manchmal nicht mehr ausdenken, was da passiert. Und die WM hat sich da irgendwie ganz gut eingefügt. Ich habe es aber tatsächlich, muss ich zugeben, am Ende aufgegeben. Ich habe auch dann nichts mehr wirklich geguckt, nur noch so am Rande verfolgt oder nachgelesen oder nachgeschlagen. Wie ist es denn am Ende dann ausgegangen? Wahrscheinlich ist Spanien dann doch der richtige Weltmeister.
Ja.
Ich fand, am Ende waren dann doch wieder die vier, also ist egal, wie viele Vorrundenspiele du hast, am Ende sind es dann doch wieder die vier üblichen, oder es gibt dann so einen Pool aus vielleicht so acht Mannschaften auf der Welt,
ja,
die dann irgendwie fürs Halbfinale in Frage kommen, und vier davon sind es dann immer. Bin mir gerade im Moment nicht sicher, ob Deutschland da in diesen Achtergruppe noch reingehört, aber unter Kloppo werden wir uns natürlich wieder ganz weit nach oben spielen. Aber ansonsten ist es so, wir warten immer auf diesen Exoten. Kap Verde war nah dran.
Ja, die waren super.
Ne, hat dann aber doch nicht gereicht, oder auch Curaçao, und dann meine Japaner, denen gönne ich es natürlich wirklich, dass die mal in so ein Halbfinale kommen. Am Ende waren wir alle Belgien oder haben uns für Norwegen auch gefreut. Das sind dann so die Geschichten, die hast du aber auch bei einer WM, wo nur 32 mitmachen dürfen. Die gibt's immer. Aber am Ende im Halbfinale sind es dann immer die vier üblichen Verdächtigen, und Weltmeister ist dann auch immer einer von denen, wo man vorher schon gesagt hat, ja, war eigentlich klar, dass der es wird. So, und das ist auch ein bisschen schade. Das ist aber auch nichts, wo man sich jetzt drüber aufregen muss. Das ist ja noch nie anders gewesen. Aber das mal aufzubrechen, fände ich schön. Und ich bin natürlich da auch komplett oldschool und sage, gerne wieder eine WM, wo die erste K.O.-Runde das Achtelfinale ist, von mir aus, oder von mir aus auch das Viertelfinale. Und schön überschaubar in einem Land, was auch vielleicht eine Fußballnation ist, wo die Stadien auch danach vielleicht noch gebraucht werden. Gut, in Amerika werden sie dann für American Football wieder gebraucht, und ist auch in Ordnung.
Ja, es wird ja eher auf 64 Teams demnächst wieder hinauslaufen, statt zurück auf 32 Mannschaften.
Dann hast du allerdings nicht mehr dieses Gemurkse mit den Gruppendritten. Bei 64 kannst du dann sagen, so, die ersten beiden sind weiter, fertig.
Kannst auch mit 128 Ländern spielen, dann geht's auch irgendwann aus.
Ich finde auch, also man muss mal gucken, wie viele Mitglieder hat die FIFA, wie viele Mitgliedsnationen, das dürften irgendwas 210. mit 200 und ein paar kaputte sein. Ja. Ne? Genau, so, jetzt hast du ungefähr ein Drittel, die schon mitmachen dürfen dann bald. Da kann man auch sagen, Mensch, komm, 50-50, die Hälfte darf mitmachen, die Hälfte nicht, ist doch auch fair.
Ja, die spielt ja noch so ein B-Turnier oder so.
Ja, da kann man auch noch mal gucken.
Also mein Argentinien-Ärger, da brauche ich noch ein paar Wochen, um den runterzuspülen. Also bei aller Liebe für das Land.
Aber bei den Trikots bin ich auch dabei. Wobei, also Spanien hat ja eigentlich auch immer schicke Trikots.
Ja, ist nicht so meins. Modisch, aber der Fußball, der gefällt mir natürlich besser.
Ich finde, dann ist so dieses Hellblau von Arminias Ausweichtrikot. Ne? Das ist ja fast schon argentinisches Hellblau.
Habe ich mir zugelegt. Bisschen, also Spanien nochmal vorhersehbar, ja. Schablonenhaft, ja. Manchmal dauert es auch sehr lange, bis was passiert, ja. Allerdings präzise, überlegt. Und was ich toll finde, also einmal sich nicht durch Provokationen ärgern lassen, das haben sie wirklich richtig gut hingekriegt. Und die machen kein einziges dummes Foul, wenn sie nicht müssen, rund um den Strafraum oder in irgendeiner gefährlichen Zone. Also das ist schon überragend. Jetzt haben auch ganz viele gesagt, Deutschland, auch unter Jürgen Klopp, wird Spanien nicht kopieren können. Und die sollen auch Spanien nicht kopieren, bloß nicht. Aber was man andenken sollte oder überlegen sollte, dass man so eine klare Spielidee mal für die nächsten 10 Jahre für die DFB-Mannschaften, also auch U17, U19, andenkt, ist das sowas, was Klopp vielleicht mit reinbringt, und brauchen wir das? Also ich sage ja, wir brauchen das.
Ja.
Ist es da höchste Zeit, da mal wirklich so grundsätzliche Schrauben zu drehen?
Aber Vorsicht, dass wir dann nicht wieder diese glatt gebügelten Einheitsspielertypen haben am Ende, die uns ja doch dann irgendwie nicht weiterbringen. Also er braucht die Jungs mit Ecken und Kanten. Das ist einfach so, das macht eine Mannschaft aus. Du brauchst diese Typen. Und das sind ja meistens dann die du nicht in so eine Schablone pressen kannst. Aber natürlich so ein, das wundert mich eigentlich, das müsste doch längst da sein. So ein Konzept, das wirklich in den DFB-Teams dann auch einheitlich, zumindest was die Systeme angeht oder die die Grundordnung angeht, dass sich da doch auch jeder aus den U-Mannschaften im Grunde genommen mitwachsen kann. Ich meine, das hat Ajax Amsterdam ja schon in den 80er Jahren praktiziert.
Ja, schon früher. Also, 70er, Football,
oder in
total. 70ern
sogar. Ne? Ja. Das ist ja nichts Neues. Also das ist ja nicht die Erfindung des Fußballs jetzt.
Nein, das ist es nicht. Also wir sind mal gespannt, was Deutschland dann unter Klopp machen wird. Eine Geschichte noch bei der WM, die mich maßlos geärgert wäre zu viel gesagt. Also mich hat auch ganz viel gefreut.
Ja.
Aber ich komme jetzt nicht auf Beispiele. Mir
fällt ja auch gerade nichts ein.
Kap Verde. Aber als es dann hieß, dann haben Kollegen geschrieben, also irgendwelche Online-Kollegen, die natürlich hochgradig gut ausgebildet sind und auch großen Respekt von mir genießen, die haben dann geschrieben, als England das Spiel um Platz 3 mit 6-4 gegen Frankreich gewonnen hat, versöhnliches Ende für die Three Lions.
So.
Wo ich dann in mein Tablet geschlagen habe mit der Faust, weil ich mir dachte, okay, wenn du jetzt von den drei Gruppenspielen zwei verlierst und das dritte gegen die Antarktis 2-0 gewinnst, dann erlaube ich euch allen, schreibt von einem versöhnlichen Ende. Aber England, das beste Turnier seit 60 Jahren gespielt hat, die einzig vernünftigen Spiele bei der WM, also gegen Mexiko, war natürlich großartig. Und dann von einem versöhnlichen Ende zu schreiben, weil man Thomas Tuchel vorwirft, ja, es war sehr destruktiv nachher gegen Argentinien. Also ist sowas von daneben. Und wenn man jetzt weiterdreht, ganz kurz, wir sind auch gleich zu Ende, EM28 wird Deutschland wahrscheinlich mit Jürgen Klopp antreten, England vielleicht.
Ach so, ich dachte, du meinst 1928.
Ja, 2028.
2028, ja.
Deutschland mit Klopp, Tuchel vielleicht weiter mit England oder ein anderer. Zidane wahrscheinlich mit Frankreich und Pep Guardiola vielleicht mit Italien. Da laufen ja Verhandlungen. Es wird nur einer von denen gewinnen können oder vielleicht auch gar keiner von denen. Sind dann alle anderen Trainer dann automatisch auch Nieten? Müssen die dann auch wieder in Frage gestellt werden? Also so funktioniert das ja mittlerweile in der
Welt. Ja, so funktioniert das mittlerweile. Und dann können wir fast schon wieder zurückblättern auf Arminia. Was passiert, wenn die jetzt mit drei Niederlagen starten? Ist Kirch dann auch schon wieder eine Niete und gescheitert?
Das ist ja ausgeschlossen.
Eigentlich, also ja, nein, das darf auch nicht. Ach ja, das ist halt ein schnelllebiges Geschäft. Das wissen wir alle. Und als Trainer sitzt du halt auf dem heißesten Schleudersitz. Das ist dann so. Aber versöhnlich finde ich, das ist bei diesen Turnieren halt immer so, wenn du Dritter wirst, hast du mit einem Sieg aufgehört. Wenn du Zweiter wirst, eigentlich die bessere Platzierung, bist du mit einer Niederlage am Ende gescheitert. Das ist auch eigentlich komisches Konstrukt.
Ja, ich vertrete ja auch die Meinung, du musst dahin fahren, um Weltmeister zu werden. Und das kann halt nur einer werden. Das
wäre nicht schlecht.
Aber dann von einem versöhnlichen Ende zu schreiben bei so einem Turnier, dass wenn ich nicht welche hätte, würde ich graue Haare dadurch bekommen. Aber wir wollen ja auf das Positive gucken und deswegen schauen wir nicht auf die WM, sondern schauen auf Arminia Bielefeld. Da ist gerade ganz viel Positives dabei, auch mit dem neuen Trainer, mit Oliver Kirch. Das werden wir die nächsten Wochen natürlich noch begleiten bis zum Saisonstart. Ich glaube, dann haben wir alles, Gregor?
Ja, hört sich so an. Hatten wir über Langheit gesprochen, ja, Zugänge gibt es ja noch keine, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist.
Nicht.
Das kann ja sein, dass die Saison dann schon läuft, wenn noch die namhaften Zugänge kommen. Es ist ja bis Ende August noch alles offen.
Erstmal Testspiel Duisburg und dann
ja.
In Karlsruhe und alles gut. Und ich habe mich wieder aufgeregt, das sollte ich nicht tun. Und ihr denkt immer daran, auch wenn der alte Herr sich aufregt, es ist nur Fußball.
Schwarz-Weiß-Schlau. Der Arminia-Podcast von NW und Radio Bielefeld.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Küche24. Jetzt gleich zweimal für euch da. In Herford und neu in der Wilhelmstraße 1 in Bielefeld.